Ich begrüße Sie also zu der zweiten Vorlesung in diesem neuen Jahr und hoffe, dass ich allmählich wieder die Kurve kriege nach dem langen Exkurs über den Marxismus, den ich aber rückblickend für notwendig und produktiv halte, tatsächlich wieder in meine Planung hineinzukommen. Heute möchte ich mich befassen mit so etwas wie dem Verhältnis der Philosophen der Belle Époque zu der Grundstimmung ihrer Zeit und zu den großen Problemen. Wahrscheinlich wird die Vorlesung eben die Belle Époque zum Inhalt haben, rückblickend. Ich werde dann im nächsten Semester wahrscheinlich sozusagen 1905 etwa nochmal einsetzen müssen, um die revolutionären Entwicklungen, die dann im Ersten Weltkrieg ansetzen, in ihrer Vorgeschichte erfassen zu können. Ja, ich glaube, das reicht als Vorspruch. Ich möchte noch einen Rückblick auf die Protomarxismus von 1875 etwa bis 1914 bis 17 machen. Der Protomarxismusbegriff, den habe ich ja von Costanzo Preve übernommen, seiner Historia Critica del Marxismo. Und da habe ich bei Rudolf Walter, den ich wirklich zur Lektüre empfehlen kann, aber nach der Sündflut kommen wir und nur wir, eine alte Illusion der Arbeiterbewegung, die dann in den 30er Jahren von der Kommunistischen Partei Deutschlands in dem Slogan wieder aufgelegt wurde, nach den Nazis kommen wir, was ja historisch dann nicht ganz so falsch war, aber ist doch ziemlich falsch. Diese Illusion, die wird hier sehr schön analysiert und insbesondere auch auf einem differenzierten Verständnis von Philosophie, Wissenschaft, Politik in der Marxischen Theorie und in der Arbeiterbewegung. Das kann ich also wirklich sehr empfehlen als Hintergrund zur Lektüre. Ich habe seine methodische Vorbemerkung aus einer Einleitung eine Vorbemerkung hier zitiert. Nur durch sozialgeschichtliche Aufhellung, theoretischer, und da stellt sich natürlich die Frage, was meint er mit theoretisch, philosophisch oder wissenschaftlich? Das unterscheidet er nämlich nicht wirklich systematisch. Konzepte und die philologische, beziehungsweise philosophische, Interpretation des Gehalts dieser Konzepte kann die Historizität und damit eben auch die Aktualisierbarkeit des Marxismus der Zweiten Internationale, seine vielfältige Verflochtenheit mit der gesellschaftlichen Realität der wilhelminischen Epoche als deutscher Gestalt der Belle Époque des globalen Imperialismus erfasst und die historische Beschränktheit, aber auch Bedeutung der sozialdemokratischen Theoretiker begriffen werden. Wobei ich nur hinzufügen möchte, dass erstens das auch in der internationalen Perspektive angegangen werden muss, also die deutsche Beschränkung im Gegenstand nicht adäquat ist. Auch wenn der Gegenstand, der historische Protomarxismus, deutsch zentriert war, erschöpft er sich nicht in der deutschen Geschichte. Und zweitens, dass Ähnliches nicht nur für den Marxismus und die Arbeiterbewegung zu reflektieren ist, sondern darauf will ich noch zurückkommen, auch für die Frauenbewegung und für die ebenfalls in diesen Jahrzehnten beginnende antikoloniale Bewegung in unterschiedlichen Formen, Lateinamerika schon Anfang des 19. Jahrhunderts, Asien in den 80er, 90er Jahren, Afrika zu Beginn des Jahrhunderts dasselbe oder noch komplizierter Indien, wo dann die Figur Gandhis zentral war, der ja zunächst in Südafrika gewirkt hat. Also diese Dimension ist hier noch ausgeblendet. Das ist ganz charakteristisch für die Sekundärliteratur. Deswegen können Sie sich vielleicht vorstellen, wie viel Lektüre ich immer wieder machen muss, um so das bisschen, was ich da an Überblick gewinne, dann daraus zu ziehen. Wobei ich auch nicht zurückschrecke. Ich werde Ihnen heute Zitate aus Wikipedia bringen, da auch die naheliegenden Quellen zu benutzen. Soweit nochmal gewissermaßen als Hintergrund zur Methode. Wobei für mich wichtig ist, dass das, was Walter als politisches Defizit diagnostiziert hat, immer auch Index eines philosophischen Defizits ist, nämlich des Defizits, des Fehlens einer Sprache der strategischen politischen Deliberation. Das wird verdeckt von Engels bis Lenin durch die militaristische Sprache. Es werden Schlachten geschlagen, es wird mobilisiert. Wir sagen ja heute noch Mobilisierung, wenn politische Aktivierung gemeint ist, etwa in Parteien oder Mobilisierung für den Wahlkampf. Also all diese Dimensionen werden nicht wirklich philosophisch artikuliert, sondern mit einer militaristischen Sprache gewissermaßen metaphorisch vorläufig eingeholt. Aber das hat natürlich Mängel, denn der Klassenkampf ist nicht der Krieg. Da stehen sich keine Staaten gegenüber. Dort kämpfen auch nicht Armeen. Und die anderen Befreiungskämpfe, also etwa der Kampf der Frauen, der lässt sich mit militaristischen Metaphern noch schlechter erfassen. Und der nationale, antikoloniale Befreiungskampf hat zwar dann sehr oft militärische Formen angenommen, aber wie man gesehen hat, bedeutet der Sieg im militärischen Befreiungskrieg keineswegs der Sieg der Befreiungsbewegung als Emanzipationsbewegung. Die traurige Geschichte Algeriens lässt sich da vielleicht als leicht zugängliches Beispiel anführen. Soweit nochmal zu dieser Bemerkung zu Walter. Henning, den ich jetzt auch rezipiert habe nochmal, Christoph Henning, Philosophie nach Marx, 2005, referiert zu unserem ganzen Komplex René Königs These über die Verarbeitung des Marxismus in der Sozialphilosophie. Und die Sozialphilosophie sei als verfremdende Reaktion auf den Marxismus zu begreifen. Sie bleibt aber als Verfremdung von Marx, Marx verhaftet. Sie kommt aus einer Hegel-Deutung, die um das Nicht-Identische, das Nicht-Aufgehende, gekürzt ist. Sie vollzieht die Umkehr der idealistischen Identitätsphilosophie, Entschuldigung, in eine existenzialistische Existenzphilosophie. Kurzschluss von der Genesis, der Entstehung auf die Seinsart, vom Denken auf Sein. Problematisierung von Theorie überhaupt, woraus eine Krise der Philosophie folgt. Verlust der Gegenständlichkeit und der Wissenschaftlichkeit, darauf komme ich noch zurück, und stattdessen eine leere Politik der Identität und der Selbstbehauptung, zentriert um Konzepte wie Nation und Rasse. Dieses zum Hintergrund. Ich will jetzt versuchen, das Unbehagen an der Kultur, das ist natürlich ein freudscher Terminus, im Rückblick in den 1930er Jahren formuliert, näher zu beschreiben und zu entschlüsseln. Max Weber hat geschrieben, Zitat, die Redlichkeit eines heutigen Gelehrten und vor allem eines heutigen Philosophen, wobei ich unterstreiche, dass Max Weber, wie später noch 60 Jahre später, 70 Jahre später, Louis Althusser, den Begriff des Gelehrten benutzt, der eigentlich schon obsolet ist. Der Begriff des Wissenschaftlers ist eben nicht mehr automatisch auch der Philosoph, sondern das war dabei, sich zu trennen. Kann man daran messen, wie er sich zu Nietzsche und Marx stellt. Die Welt, in der wir selber geistig existieren, ist eine weitgehend von Marx und Nietzsche geprägte Welt. Das ist natürlich eine verkehrte Welt. Nicht Marx und Nietzsche haben die Welt des ausgehenden 19. Jahrhunderts geprägt. Das ist eine absurde Vorstellung, wenn man sich das wirklich mal wörtlich klar macht. Sondern Marx und Nietzsche haben bestimmte Züge und Entwicklungen und Widersprüche dieser Welt artikuliert. Sie sind philosophische Reflexionsformen dieser Welt, wobei man sagen kann, Marx Kapitalerschaft, durchaus auch andere Formen, auch gibt auch Ansätze der marxischen Kritik der Politik. Da sollte man auch auf den Anarchismus verweisen, der mit Bakunin und andere dann wichtige Kritiken an den Formen der Politik, wie sie sich damals erst so richtig herausbilden, den modernen Formen. In der dritten Französischen Republik wird die repräsentative Demokratie überhaupt erst erfunden. Also wir haben immer die Tendenz, all diese Formen für viel älter zu halten, als sie wirklich sind. Diese Auseinandersetzung läuft bei Marx und bei den Anarchisten, die hier weggekürzt sind. Während bei Nietzsche vor allen Dingen der Verlust der Herrschaftlichkeit sowohl im Innenverhältnis als auch im Außenverhältnis, deswegen war Nietzsche so gut rezipierbar für kolonial-imperiale Ideologien, reflektiert wird, der im Übergang von den vormodernen zu den modernen Herrschaftsstrukturen liegt. Für Nietzsche ist es eben das große Problem, und das, finde ich, hat er auch auf den Punkt gebracht, dass Herrschaft nicht mehr personal verankert ist, sondern sich irgendwie in der Sachlichkeit verflüchtigt. Was damals erst beginnt. Der kapitalistische Unternehmer ist damals noch typischerweise eine Person. Möglicherweise ein Geschäftsführer. Carl Zeiss Jena, Ernst Abbe, nicht Carl Zeiss, ist derjenige, der wirklich den Betrieb führt, entwickelt und Unternehmensstrategien verwirklicht. Gut, aber immerhin, das ist das, da spricht Max Weber, glaube ich, durchaus klarsichtig und offen im Unterschied zu anderen, sozusagen den Geist der Zeit, das Selbstbewusstsein der Zeit auf. Wenn wir uns etwa Wilhelm Dilthey, auf den ich noch zurückkommen werde, den wir ja schon mal besprochen haben, angucke, der hat das Kapital in Westermanns Monatsheften besprochen, der hat intensivst Nietzsche rezipiert. Also für Wilhelm Dilthey's Welt, die er als Geisteswissenschaftler konstruiert und die er gewissermaßen dann auch institutionell verwirklicht. Dilthey ist der Erfinder, kann man sagen, der organisierten Großforschung in Deutschland im geisteswissenschaftlichen Bereich. Da wird dann verständlich, was es heißt, eine von Marx und Nietzsche geprägte Welt. Was in dieser Debatte in der Regel nicht besprochen wird, sind die wirklichen großen Krisen. Die erste große moderne Wirtschaftskrise 1857 als Weltwirtschaftskrise, von der Marx und Engels erhofft haben, dass in ihnen dann der große Kladderadatsch erfolgt. Die Krise der frühen Gründerjahre 1873 folgende. Und vor allem die Great Depression, wie sie in der angelsächsischen Literatur heißt, die große Krise von 73 bis 95, 96, da gibt es sozusagen kleine konjunkturelle Aufschwünge da drin. Man kann das ja in der gegenwärtigen Situation besichtigen, wie sowas aussieht. Aber die Strukturmomente werden der Krise gehen nicht weg. Und nochmal eine tiefere Krise Anfang des Jahrhunderts, 1900 bis 1903, und dann wieder eine schwierige Krise 1913 folgende, die dann gewissermaßen vom Weltkrieg aufgefressen wird. Von diesen Verwertungskrisen des Kapitals, die gewissermaßen den gesamten materiellen Reproduktionsprozess dieser modernen Industriegesellschaften tatsächlich tangieren, wird in diesem Unbehagen nie gesprochen. Natürlich, Ökonomen haben sich damit befasst, aber erstmal, um sie wegzuerklären. Wie heute noch. Ne? Die herrschende Ökonomie erklärt, dass die Krise auf Fehlern beruht, die politisch gemacht worden sind. Und wenn man die Fehler nicht gemacht hätte, hätte es keine Krise gegeben. Ja, also ich will das da jetzt nicht in die Polemik groß ausholen, aber das ist durchaus charakteristisch. Und umgekehrt, das kann ich aber jetzt nur als Forschungsaufgabe formulieren, ist es eben notwendig, diese Krisen in ihrer Hintergrunddynamik für die intellektuellen Debatten zu erschließen. Das ist aber noch nicht geleistet. Es gibt in derselben Zeit auch Grundlagenkrisen und Erneuerungsprozesse in den Wissenschaften, in der Mathematik und Physik vor allen Dingen. Sie wissen alle, dass die moderne Mathematik damals beginnt, mit Hilbert, Cantor und anderen. Und dass damals auch die Anfänge der modernen Physik beginnen mit Einstein und Planck. Und die Frage, die sich dann die Philosophen immer wieder stellen, ist das der Aufbruch in eine neue Moderne? Das ist durchaus sozusagen die vorherrschende Vorstellung. Oder das Absteigen in die Dekadenz. Insgesamt kann man sagen, der Heidegger hat das rückblickend und ich denke klarsichtig diagnostiziert als die Zeit des Weltbildes, wo also Philosophen als in ihrer Tätigkeit als Philosophen gleichzeitig die Grundlagen für eine Rahmenorientierung zumindest für gesellschaftliche Massen, sozusagen den gewöhnlichen Intellektuellen und die Adressaten der Medien bilden und sozusagen uno actu eine heuristische und Interpretationsgrundlage für die wissenschaftliche Forschung, die die spontane Philosophie der Forscher gewissermaßen auffängt und einordnet. Wobei ganz klar ist, dass diese Zeit des Weltbildes ganz stark geprägt ist von dem Kampf der Weltanschauung. Dilthey hat das mal, da komme ich noch drauf zurück, sehr plastisch formuliert. Es geht eben darum, der Arbeiterbewegung und den Ultramontanen, also dem politischen Katholizismus, die sozusagen ein kohärentes Gedankengebäude haben, eine entsprechende kohärente Rahmenweltanschauung entgegenzusetzen. Für alle diese Entwicklungen, das wäre dann auch noch, da gibt es entsprechende Bücher, auf die ich Sie hier nur pauschal verweisen kann, sind Wien und Berlin historische Brennpunkte, nicht nur für den deutschsprachigen Raum, sondern tatsächlich mit europäischer Ausstrahlung bis in die USA hinein. Und es kommt zu einer Aufspaltung der Philosophie. Natürlich hat es in der Philosophie immer unterschiedliche Richtungen und Schulen gegeben, aber hier kommt es tatsächlich zu einer Aufspaltung, die zu einem Kommunikationsabbruch führt. Die analytischen Philosophen, das ist ja bis heute so, reden nicht mit den hermeneutischen und umgekehrt. Und daneben entwickelt sich nochmal neu und in höherem Grade verselbstständigt und wieder ohne Kommunikation zu den anderen, eine populare Philosophie. Gleichzeitig in diesen 1860er, 70er, 80er Jahren entwickelt sich programmatisch neue Wissenschaften, die sich von der klassischen Vorstellung der Wissenschaften in der Aufklärungszeit absetzen. Es gibt eine reine Ökonomik, eine wissenschaftliche Psychologie, eine Soziologie und eine allgemeine Staatslehre. Das sind die Sachen, die mir sozusagen mit deutschem Blick besonders aufgefallen sind, aber das lässt sich durchaus auch international kennzeichnen. Und parallel kommt es zu einer Professionalisierung der Philosophie als Universitätsphilosophie. Und neue Philosophien entstehen jetzt als sachliche Programme einer anderen Art Philosophie zu betreiben. Logischer Positivismus, Phänologie, Lebensphilosophie. Es werden aber auch ältere philosophische Schulen gewissermaßen auf demselben Niveau der professionellen Ausarbeitung erneuert. Der Neukantianismus wird eigentlich die herrschende akademische Philosophie in Deutschland, der Neo-Hegelianismus ähnlich in Schottland und in den USA, jedenfalls in den ersten Jahrzehnten, die uns interessieren. Man kann vielleicht sagen, dass als Bezugspunkt dieses Unbehagens sich Gegenstandsverlust und Nihilismus ausmachen lassen. Gegenstandsverlust, das, was sozusagen bei Kant noch das Ding an sich war und bei Hegel schon, die wirkliche Geschichte des Geistes, die gewissermaßen der Philosoph nur nachdenkt, wird gewissermaßen aufgesogen in die philosophische Konstruktion, wie wir das im Weber-Zitat hatten. Die Welt erscheint als von Philosophen gemacht, von Denkern gemacht. Und damit verliert die öffentliche Debatte, man könnte sagen, die herrschende Klasse, ihren Gegenstandsbezug. Es geht nicht mehr um reale Widersprüche und Probleme, sondern es geht darum, sich in den etablierten Konstruktionen der geistigen Darstellung von Welt zu bewegen. Auf was sich das real bezieht, wird ausgeblendet. Was in der Form des Neukantianismus als Streichung des Ding an sich sich ausgedrückt hat, das findet in anderen philosophischen Schulen vergleichbare Formen. Nihilismus, ich denke, der Gegenbegriff zum Nihilismus, der adäquate, ist der Fortschrittsglaube. Die aufsteigende Bourgeoisie in allen ihren Widersprüchen und Unterschiedlichkeiten hat sich im 17. und 18. Jahrhundert darauf verständigt, erstens Verbesserung, Improvement, als zentrale Kategorie ihres Selbstverständnisses der politischen Praxis zu begreifen und zweitens als die von ihr repräsentierte und verwirklichte historische Großtendenz den Fortschritt zu begreifen. Der Nihilismus ist die Überzeugung, dass es weder Verbesserungen gibt, sondern nur Veränderungen. Und dass es auch gar nicht die Möglichkeit eines wirklichen gesellschaftlichen Fortschritts gibt, sondern auch hier, mal sind die Röcke länger, mal sind sie kürzer und die Veränderung ist die einzige Konstante der Geschichte. Das ist sozusagen aus dem Vulgärhistorismus zitiert. Und selbstverständlich sind kritische Intellektuelle und ein bisschen kritische Intellektuelle eigentlich immer damit nicht glücklich, sodass so etwas wie Unbehagen, Pessimismus, Weltschmerz, Verzweiflung zu Signaturen der Epoche geworden sind. Ich habe das schon zitiert, die Aufgabe der Weltanschauungskonstruktion, Dilthey gegen Arbeiterbewegung und politischen Katholizismus. Aber wenn wir uns anschauen, etwa die polemische Literatur, die sich mit der Frauenbewegung auseinandersetzt, oder die in Deutschland nicht so bedeutende, aber in England und in den USA durchaus bedeutende Literatur, die die Befreiungsansprüche der Kolonien oder der kolonisierten Völker schroff und barsch zurückweisen. Rudyard Kipling, The White Man's Burden, das ist eine Last, dass die Weißen die Verantwortung für all diese kindischen Völker, die eben nicht reif sind, zur Selbstregierung tragen müssen. Diese Art von Konstrukten wird da sozusagen tritt daneben. Und Weltanschauungskonstruktion ist eben dann mehr und mehr die bewusst methodisch und systematisch betriebene Konstruktion sozusagen der Kohärenz des herrschenden Blocks. Das wird zu einer eigenen Aufgabe und ich denke, es ist viel über die Mediengesellschaft philosophiert worden. Das ist der erste Schritt, dass tatsächlich ideologische Kohärenz als etwas Konstruierbares und gewissermaßen durch Apparate, das ist natürlich ein etwas vereinfachender Begriff, wie Louis Althusser dann später eingeführt hat, zu Reproduzierendes begriffen wird. Wenn man das erstmal als Hintergrund hat, dann wird auch klar, warum der ideologische Staatsapparat Schule und Hochschule, Französisch und École, ist das ein Zusammenhang, und zunehmend die Massenmedien so zentral für die Reproduktion der Gesellschaften und ihre politische Kohärenzbildung geworden sind. Ich habe hier ein Dilthey-Zitat dazu. Für den Politiker eine Lehre, nicht nur naturmächtige Gefühle, sondern auch ein geschlossenes Gedankensystem geben der Sozialdemokratie und dem Ultramontanismus vor den anderen politischen Kräften unserer Zeit ihr Übergewicht. Und dieses Übergewicht gilt es durch entsprechende Konstruktion von Weltanschauung zu korrigieren. Man kann, der Kollege Weihinger muss sich hier jetzt etwas missbraucht fühlen, er hat positiv eine Philosophie des Als-Ob vertreten, die als deutsche Version des Pragmatismus begriffen worden ist, ich glaube zu Unrecht. Aber ich denke, er hat damit einen Grundzug dieser ganzen philosophischen Operation beschrieben. Es gibt so etwas wie eine inverse Marx-Rezeption, also eine verkehrende Marx-Rezeption, die das, was, ich habe das Beispiel jetzt schon zitiert, Marx versucht hat, vom Kopf auf die Füße zu stellen, ganz dezidiert wieder auf den Kopf gestellt hat. Und zwar, wie das in diesem Weber-Zitat möglich erkennbar wird, indem sie Marx eben nur als Ideologen begreift und nicht als Wissenschaft. Im Zentrum steht die Suche nach einer, rückblickend Plessner, gefestigten nationalen Staatsidee. Und das war im Deutschen Reich ja nicht selbstverständlich. Ich selber kann Ihnen noch erzählen, habe in den 1950er Jahren mit dem Gedanken intensiv gespielt, mich als Schleswig-Holsteiner und nicht als Deutschen zu begreifen. Was angesichts der deutsch-dänischen Verhältnisse, ich kann Dänisch lesen und hatte dänische Schulkameraden, ja durchaus, sagen wir mal, die Perspektive eine Wiederanknüpfung an die frühen Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts vor der nationalen Spaltung durch die ARD implizierte. Und da war ich sicherlich nicht der Einzige, der solche Gedanken gehegt hat. Und das war in Deutschland eben möglich, noch in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Und natürlich in den 70er, 80er, 90er Jahren des 19. Jahrhunderts war das geradezu naheliegend. Das war keineswegs selbstverständlich, dass die Preußen so einfach Deutsche waren. Das war ja nicht mal in der Verfassung des Reichs so geregelt. Und die Bayern, ich meine, darüber macht man jetzt noch Witze, ich will das jetzt nicht feuilletonistisch ausarten lassen, aber das Problem einer gefestigten nationalen Staatsidee war in Deutschland akut. Und selbstverständlich war es von vornherein als Gegenposition vor allem zur Arbeiterbewegung gedacht. Dass da nebenher dann auch noch die Frauen und die kolonisierten Völker sozusagen der Herrschaftlichkeit anspruchsmäßig unterworfen und dieses legitimiert werden sollte, verstand sich von selbst. In diesem Zuge wird auch der moderne Antisemitismus als Identitätsbildung entwickelt, erstmal in Österreich, dann aber auch in Deutschland. Wobei er den großen Vorteil hatte, einen imaginären Feind zur Identitätsbildung zu nutzen. Ich meine, die Dänen oder die Polen und die Elsässer, die gab es ja wirklich. Und die waren auch nicht so wirklich so glücklich, dem Reich anzugehören, sondern die wollten zurück nach Dänemark, nach Frankreich, in ein zu bildendes Polen. Das war wirkliche Geschichte. Während die deutschen Juden durch Integration, wobei dann gleich die Frage, wer ist ein Jude, sich stellt, und das wurde eben im Antisemitismus anders beantwortet als im Judentum. Also von da aus war das eine äußerst verdrehte imaginäre Angelegenheit. Und als imaginärer Feind war er eben hervorragend geeignet, imaginäre Einheit zu produzieren, weil er hatte gewissermaßen keine eigene Materialität. Die Antisemiten haben sich ja nicht für die jüdische Kultur interessiert oder für die deutsch-jüdische Kultur, wie sie sich seit Mendelssohn spätestens herausgebildet hatte, sondern die haben mit ihren Projektionen gewissermaßen alleine gelebt und insofern diesen Gedanken der nihilistischen und gegenstandsverlorenen Weltdeutung tatsächlich praktisch gemacht und damit dann auch wirkliche Massenbewegungen ausgelöst. Ich meine, ich muss Ihnen jetzt kein Bild malen, was das dann hinterher noch alles angerichtet hat. Hier in diesen Kontext der Leugnung und Verdrehung gehört auch der Komplex von Sexualangst und Frauenfeindlichkeit. Man muss einfach nur mal reinlesen in die Literatur, die den Frauen bewegten, und zwar sowohl den sogenannten bürgerlichen wie den sogenannten proletarischen, entgegengehalten worden ist. Das ist unsäglich. Von einer unsäglichen Aggressivität, man könnte sagen hysterisch, wenn dieser Begriff nicht falsch herum besetzt wäre, wo wirklich die Angst das Denken führt. Und es ist ja auch kein völliger Zufall, dass Heidegger dann im Rückblick auf diese Periode die Angst zu dem zentralen Moment des Daseins in der Welt gemacht hat. Dazu kommt dann noch die durchaus auch in der deutschen Philosophie und Literatur nachweisbare Angst um den Platz an der Sonne. Ja, am deutschen Wesen soll die Welt gelesen und nicht am französischen und nicht am englischen. Und die wilden Horden Afrikas oder die gelbe Gefahr Asiens, Lateinamerika spielt da keine solche Rolle, werden als die deutsche Weltgeltung akut bedrohend imaginiert. Auch hier spielt die Angst als Imaginationsmotor, als Imaginationsdynamik eine zentrale Rolle. Und genau diese Art von nicht kontrollierbar durch Gegenstände und ihre Materialität kontrollierbare Machart und der daraus unterschwellig immer wieder hervorbrechende Nihilismus kennzeichnen diese Philosophie. Ich habe dann nochmal in Anschluss an Deppe versucht, so etwas wie eine ideologische Momentaufnahme der Belle Époque zu machen. Herrschend, im Sinne von vorherrschend, im Denken der gesellschaftlichen Eliten, der Mandarine in Deutschland, aber auch der entsprechenden Eliten in Frankreich, England, den USA oder auch Russlands, war der Gedanke der beständigen ökonomischen Expansion des Wirtschaftswachstums, der wissenschaftlich-technische Fortschritt, wie er in den Weltausstellungen, die will ich Ihnen jetzt nicht alle aufzählen, aber die waren ein wichtiges Moment dieser Epochen, dargestellt wurde und eben die konkurrierende imperiale Machtpolitik. Wobei diese imperiale Machtpolitik immer zwei Seiten hat. Einmal die Konkurrenz zu den anderen, klar. Aber zum anderen auch die gemeinsame Niederwerfung der zu Kolonisierenden. Exemplarisch immer mehrfach vorgeführt in China, wo es zwar auch die Konkurrenz gab, aber keiner der Konkurrierenden auf die aberwitzige Idee gekommen ist, sich mit den Chinesen zusammenzuschließen, um die anderen zu schlagen. Sondern da war die Solidarität der Europäer offenbar unverbrüchlich. Deswegen war übrigens auch der japanisch-russische Krieg 1905 so grundstürzend für das europäische Selbstverständnis, weil die Russen zwar, naja, so eine richtige europäische Macht waren sie nicht, aber sie gehörten doch zum anerkannten Konzert der europäischen Weltmächte und die wurden von den Japanern aufgrund industrieller und organisatorischer Überlegenheit geschlagen. Also nicht, weil die Japaner irgendwie so körperlich abgehärtet oder sowas sind, sondern nein, weil sie genau in der Frage der Industrialisierung des Militärs sich erst überlegen erwiesen. Und das war in der Tat für diese europäische Solidarität ein schwerer Dämpfer und hat dann zu dieser Imagination der gelben Gefahr noch mehr beigetragen. Die von mir schon mehrfach angesprochene pessimistische Zeitdiagnose und die damit verknüpften, zum Teil auch mit der Wissenschaftsentwicklung verknüpften Denkrevolutionen, waren dagegen auf kleine Zirkel beschränkt. Künstler, Wissenschaftler, Intellektuelle an wenigen Zentren und in der Tat Berlin und Wien waren da sozusagen besonders empfänglich und haben denen dann eine Heimstatt geboten. Ich denke, man kann sagen, für dieses herrschende Denken, und zwar für beide Formen, sowohl für die vorherrschende als auch für die sozusagen marginale, dissidente, pessimistische Form, waren drei Leugnungen konstitutiv. Das ist jetzt meine These. Erstens, Kapitalherrschaft und Klassenkampf wurden als solche geleugnet, was wir ja heute auch wieder haben. Zweitens, Patriarchat als kulturprägende Herrschaftsstruktur und Imperialismus als Kriegsgrund, drittens, wurden geleugnet. Wobei diese Leugnungen allerdings sich einen Umstand zu nutzen machen konnten, dass sich im 19. Jahrhundert, und es dauert ja, bis solche Entwicklungen dann auch von den Zeitgenossen begriffen werden, tatsächlich eine Ablösung der alten Formen von Herrschaft, ne, Leibeigenschaft, Sklaverei, ne, also Sklaverei besteht weiter, quasi feudale Verhältnisse werden reproduziert, aber offiziell und im Allgemeinen und im typischen Durchschnitt wird die Sklaverei spätestens mit dem amerikanischen Bürgerkrieg sozusagen zu einer Sache der Vergangenheit erklärt und die Leibeigenschaft endet spätestens mit der Befreiung der russischen Bauern, die so organisiert war, dass es den russischen Bauern hinterher mindestens genauso schlecht ging wie vorher. Aber trotzdem wurden sie in die neue Form der armen, selbstarbeitenden Menschen, der armen Selbstständigen oder der Lohnarbeiter des Kapitals gebracht. Also diese Veränderung ist damals stark gewesen und auch die Verhältnisse im internationalen Bereich haben sich verändert. Es gibt in der Tat, wenn auch nicht so viele, ich glaube so ungefähr 50 souveräne Nationalstaaten, zu denen eben auch Japan gehört inzwischen, und die Art von, sagen wir mal, vormodernen, komplexen Staatsgebilden, wie sie das Erste Deutsche Reich noch dargestellt haben, verschwindet historisch von der Bildfläche. Auch das Patriarchat hat sich verändert. Also das dauert über die Epoche, die wir zu betrachten haben, jetzt noch hinweg. Dass die Frauen Wahlrecht kriegen oder ökonomisch über ihr Vermögen verfügen dürfen, ohne ihren Ehemann, oder gar arbeiten dürfen, ohne dass ihr Ehemann ihnen das erlaubt, das hat noch ein paar Jahrzehnte gedauert. In Deutschland wird die Novemberrevolution das erst durchsetzen. Aber Scheidung wird möglich. Schon bei Hegel ist erkennbar, dass die Ehe nicht mehr als ein Verhältnis begriffen wird zwischen zwei Sippen, sondern als Verhältnis zwischen zwei Individuen. Kant hat auch schon eine entsprechende Definition der Ehe vorgelegt. Und damit wird dieses Verhältnis auf eine neue Grundlage gebracht, wo es tatsächlich ein aufhebbares Verhältnis, ein grundsätzlich freiwilliges Verhältnis zwischen zwei Individuen wird, also formell in ähnlicher Weise frei wie das Verhältnis von Kapitalist und Lohnarbeiter. Dass hinter der formellen Freiheit sich wieder eine Herrschaftlichkeit verbergen kann, denke ich, kann man gleich damit dazu denken. Genauso, und da denke ich, ist der Lateinamerika das zu untersuchende Beispiel, entwickelt sich eine neue Form der kolonialen oder quasi-kolonialen Abhängigkeit Großbritannien tritt in ganz Lateinamerika an die Stelle der ehemaligen Kolonialmächte, aber an den Abhängigkeitsstrukturen und den Klassenstrukturen, die damit verbunden sind, ändert sich sehr wenig. Diese Art von damals schon Neokolonialismus sollte dann im 20. Jahrhundert eine große Bedeutung gewinnen, bis in die Gegenwart hinein, wo wir ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, ungefähr nicht mehr 50, sondern ungefähr 200 souveräne Nationalstaaten in der Welt haben, die aber in neokolonialen Abhängigkeitsverhältnissen existieren. Was für die Zeitgenossen ganz plastisch wird, ist, dass real Politik und Ökonomie auseinanderfallen. Mindestens darin äußert sich sozusagen ein Bewusstsein dieser Krisenprozesse, auf die ich verwiesen habe. Es ist nicht mehr eine Frage einfach der richtigen oder falschen Politik, ob die Konjunktur brummt oder nicht. Natürlich auch heute noch behauptet eine Regierung, wenn sie einen konjunkturellen Aufschwung hat, dass sie das verursacht hat. Und wenn es einen Abschwung gibt, dass er von außen kommt. Das ist sozusagen aus dem Grundhandwerkszeug moderner Regierungen in modernen bürgerlichen Staaten. Aber das ist natürlich irgendwie allen Beteiligten klar, dass es nicht so ist. Dass die Dynamik der Kapitalakkumulation und der kapitalistische Krisenzyklus nicht einfach das Produkt der Wirtschaftspolitik sind, sondern dass die Wirtschaftspolitik diesen zwar beeinflussen kann, aber zum Beispiel weder aufheben noch verhindern, dass es überhaupt zu Krisen kommt. In der überwiegenden Ideologie der, in den überwiegenden Ideologien der Belle Époque wird das aber anders verarbeitet, nämlich so, dass begründet wird, warum es überhaupt unmöglich ist, ökonomische Prozesse politisch steuern zu wollen. Und zwar gibt es da grundsätzlich zwei Strategien. Entweder wird behauptet, dass die ökonomischen Prozesse selber sozusagen bloß subjektive Prozesse sind, dass es da eben nur zwischen den handelnden Subjekten des Possessiv-Individualismus, wie Macpherson das genannt hat, eine Interaktion gibt, eine mikroprozessuale, ein mikroprozessuales Geschehen, das keinerlei Strukturen hat und wo der Begriff der Makropolitik völlig sinnlos ist, sodass also auch staatliche Wirtschaftspolitik sozusagen ein hölzernes Eisen ist. Es gibt in Wirklichkeit nur das Handeln der einzelnen Wirtschaftssubjekte am Markt. Und das kann man versuchen, durch vertrauensbildende Maßnahmen oder durch gutes Zureden oder ähnliche Dinge, durch Propaganda zu beeinflussen. Aber sozusagen ein strukturelles Eingreifen in reale ökonomische Prozesse ist damit ausgeschlossen, weil es diese realen ökonomischen Prozesse nicht gibt. Und die andere Strategie ist, dass gedacht wird, dass die ökonomischen Prozesse nur Ausdruck von irgendwas anderem sind, speziell Prozesse der Rassenevolution und des Rassenkampfes. Und das spielt dann etwa bei Soziologen wie Ratzinger eine zentrale Rolle. Diesem allem gegenüber hat sich der Neukantianismus, der nun auch auf das Ding an sich in Anführungsstrichen verzichtet hat, sozusagen als eine Philosophie des guten Willens behauptet. Die Neukantianer in unterschiedlicher Gestalt ergänzen diese nihilistische oder gegenstandsverlustige Analyse der Welt durch eine Explikation des guten Willens, die dann zum Sozialismus führt. Und das gilt für Lange, das gilt für Natorp, das gilt selbst für Windelband. Aber da sind noch andere dann viel expliziter. An sie schließt etwa Gustav Landauer, der Anarcho-Sozialist der Münchner Räterepublik an. Hermann Cohen wollte ich jetzt gerade noch nennen als zentrale Figur dieses neukantianischen Sozialismus, der eben dem Nihilismus, der überwiegend herrscht, eine solche Affirmation des ethischen Sozialismus entgegenstellt, die aber losgelöst bleibt von der Analyse der realen Strukturen und Prozesse der sich durchsetzenden kapitalistischen Gesellschaften. Für die prägenden Philosophien der Belle Époque ist vielleicht noch zu bemerken, dass es die Zeit ist, in der wir es dann wirklich mit akademischen Philosophenschulen zu tun haben. Man kann sagen, eine erste eindrucksvolle Ausprägung dieses Gedankens oder dieser Praxis der akademischen Philosophenschulen war der Hegelianismus. Die Hegelschule hat in der Tat als Schule diesen ganzen Prozess der Neuformierung und Neugründung von Universitäten, wie Preußen und dann darüber hinaus auch Deutschland in der Mitte und bis 1850 etwa, geprägt hat, aktiv begleitet und hat darüber auch tatsächlich für die Entwicklung der wissenschaftlichen Forschung in diesen ganzen gesellschaftlichen Bereichen in Deutschland eine ganz prägende Rolle gespielt, die viel zu wenig untersucht ist, weil man immer nur auf die sozusagen außeruniversitäre Entwicklung des Marxismus geguckt hat und dann immer nur auf den Neukantianismus, sondern es gibt in den 20er, 30er, 40er Jahren eine ganz bedeutende Entwicklung der Hegelschule als Philosophenschule, die dann auch akademisch Positionen besetzt, was eben zusammenhängt damit, dass beginnend mit Fichte und Hegel tatsächlich die Universität zu einem zentralen Ort professionell betriebener Philosophie wird. Das wird jetzt in dieser Belle Époque zum, sagen wir mal, Strukturmerkmal. Philosophen treten eben jetzt in Schulen auf und man muss auch die Philosophiegeschichte als eine Schulgeschichte schreiben, die dann jeweils einen Teil des ja immer weiter sich erweiternden Kuchens der philosophischen Positionen an den deutschen Universitäten und in Grenzen auch an den US-amerikanischen, in Großbritannien und Frankreich gibt es eine vergleichbare Entwicklung, nicht untereinander aufteilen. In diesem Sinne komme ich jetzt etwas abrupt zu einigen Schulhäuptern. Der erste, den ich nennen möchte, ist Herbert Spencer, englischer Philosoph, sozusagen offiziöser Philosoph des damaligen, wie Marx gesagt hat, Demiurgen des Weltmarktes und des britischen Empire, das damals tatsächlich so etwas wie eine Weltherrschaft, jedenfalls die Hegemonie im Weltsystem, verwirklicht. Und von dem die Zusammenfassung der Lehre von Charles Darwin stammt, dass es um den Survival of the Fittest, das Überleben des am besten Angepassten geht und der damit den Sozialdarwinismus begründet hat. Darin verbindet sich ein radikaler Liberalismus, man kann sagen, die heutigen Neoliberalen oder die Neoliberalen der 20er, 30er, 40er Jahre haben das wieder aufgegriffen. Eine Regierung habe nichts anderes zu tun, als das natürliche Geschehen des sozialen Lebens zu unterstützen, mischte sich in den gesellschaftlichen Ablauf, etwa durch soziale Gesetzgebung oder gar durch Unterstützung der Armen ein, schaffe sie mehr Unheil als Segen. Oder
Das wird verknüpft, das ist sozusagen die spezifische Marke von Herbert Spencer, mit der These, dass die Kultur, die er Civilization nennt, da ist der Gegensatz von Kultur und Zivilisation, der dann die deutsche Debatte prägen sollte, noch nicht gemacht. Nicht etwa künstlich gemacht, artificial ist, sondern sie ist selber ein Teil der Natur. Und hier jetzt die zentrale These des Sozialdarwinismus. Teils dadurch, dass die Natur die am schlechtesten entwickelten Individuen ausmerzt, teils dadurch, dass sie die übrigen der unauflöslichen Disziplin der Lebenserfahrung unterwirft, sichert sie, die Natur, die Aufzucht einer Rasse, die sowohl die Bedingungen ihres Daseins begreift, als auch imstande ist, auf diese einzuwirken. Rasse ist hier noch sozusagen nicht rassistisch formuliert, aber es ist natürlich schon proto-rassistisch. Es wird die Menschheitsentwicklung unter dem Gesichtspunkt der Züchtung gedacht. Nietzsche hat das ja durchaus dann auch entsprechend aufgegriffen. Die Unwissenden vor den ihnen drohenden Konsequenzen zu bewahren und damit jene Disziplin, sei es auch nur im geringsten Grade, zu suspendieren, ist unmöglich, ohne in entsprechendem Maße den Fortschritt zu hemmen. Wenn der Unwissende ein ebenso gesichertes Dasein führt wie der Gescheite, wird kein Mensch sich bemühen, gescheit zu werden. Das ist natürlich starker Tobak. Da muss man vielleicht sagen, dass erstens diese Kategorie des Unwissenden reflektiert werden muss. Der Herrschaftsunterworfene wird als Unwissender konstruiert und damit gewissermaßen die aristotelische Vorstellung des Sklaven von Natur aus. Aristoteles war das nicht schlichte Unwissenheit, sondern die waren nicht in der Lage, ihr eigenes Leben bewusst zu führen, bedurften deswegen der Führung durch andere, wird jetzt sozusagen verengt auf das Wissen. Ja. Bebel war das ja, glaube ich, der diese Auffassung dann in der schönen Formulierung Wissen ist Macht zusammengefasst hat. Ja, also Herrschaftlichkeit wird als auf Wissensvorsprung zurückgeführt, was natürlich angesichts der realen Verhältnisse sowohl des 19. Jahrhunderts als auch der Gegenwart eine absurde Vorstellung ist. Wenn man glaubt, wer glaubt, dass sozusagen Ackermann als Chef der Deutschen Bank deswegen Chef der Deutschen Bank ist, weil er mehr weiß als andere Zeitgenossen, der hat überhaupt nicht verstanden, wie das funktioniert. Aber da steckt natürlich genau da der Punkt. Dieses zu verstehen, ist durch den Wegfall des Gegenstandsbezugs ausgeblendet. Das kann man nicht mehr. Und das ist auch schon bei Spencer in seiner Erkenntnistheorie der Fall. Ja, bitte. Ja, das ist, da finden Sie sehr schöne Ausführungen in dem Walter, den ich eingangs zitiert habe. Da muss man eben sich klar machen, dass Marx und Engels in ihren veröffentlichten Arbeiten öfter mal von Naturgesetzen gesprochen haben für gesellschaftliche Entwicklung. Andererseits ihnen immer klar war, und auch das haben sie veröffentlicht, dass es ein Unterschied ist, ob bewusste, handelnde und Absichten verfolgende Menschen Verhältnisse konstituieren, die sich dann quasi naturgesetzlich verhalten, weil sie sich verselbstständigt haben, oder ob Naturprozesse ohne ein solches bewusstes Handeln ablaufen. Das ist von Marx und Engels immer auch explizit artikuliert worden. Und genau dieses wird im Sozialdarwinismus geleugnet. Also im Sozialdarwinismus ist eben tatsächlich die Vorstellung, es gibt einen hinter dem Rücken der Menschen wirkenden Züchtungsprozess, den die Natur betreibt, und der ist auch für die geschichtliche Entwicklung konstitutiv. Dass England zur Weltherrschaft aufgestanden ist, aufgestiegen ist, das wird auf die Überlegenheit der englischen Rasse, Race in einem sehr vorwissenschaftlichen Sinne, zurückgeführt. Das geht bis auf solche Geschichten wie die damals populär werdende Nationalhymne Britons never shall be slaves. Nur weil sie Briten sind, sollen sie keine Sklaven sein. Diese Art von Betrachtung, die ich jetzt proto-rassistisch genannt habe, steckt dahinter. Bezogen auf einen wissenschaftlichen Rassenbegriff ist es noch nicht. Auch bei, trotz aller darwinistischen Anleihen, bei Spencer nicht.
Weil es so falsch scheint, der Herbert Spencer mit seiner These ja nicht zu lügen, dass er meint, dass der Vorsprung des Wissens auch einen Vorsprung, und zwar der Macht involviert. Dann ist mal jetzt klar, wer einen Wissensvorsprung hat, der die Wissenschaft auf seiner Seite hat, hat sozusagen technische Vorteile, mit den technischen Vorteilen hat er damit auch militärische Vorteile, wir sehen das ja am Beispiel Japans, und somit hat es auch einen machtmäßigen
Das ist aber genau daran, kann man den Punkt auch ganz genau auf den Punkt bringen, aber erst mal bei Sie. Ich will das aber jetzt auch ganz einfach sozusagen deutlich machen, wo der Fehler liegt. Der Fehler liegt darin, die Herrschaftspositionen, die im 19. Jahrhundert und heute zu beobachten sind, auf diesen Vorteil an Wissen zurückzuführen. Dass die Europäer die Welt erobert haben, lag keineswegs darin, dass sie ein überlegenes Wissen hatten. Sie hatten ein überlegenes Wissen in zwei Bereichen. Erstens Navigation. Und zweitens Schießkunst. Moment, aber natürlich, also Wissen spielt bei der Durchsetzung von Macht und Herrschaft eine Rolle. Aber es ist keineswegs der zentrale und ausschlaggebende Faktor. Das Kapital hat sich eben dieses Wissen zu eigen gemacht. Die industrielle Revolution ist sozusagen der Prozess der Aneignung dieses Wissens durch die Kapitalherrschaft. Und die Kapitalherrschaft beruht nicht auf Wissen. Das ist der Punkt. Dass die Arbeiter ihre Arbeitskraft dem Kapital verkaufen müssen, hat mit dem Unterschied, mit dem Differential des Wissens zwischen Kapitalisten und Lohnarbeitern überhaupt gar nichts zu tun. Nein. Also die ursprüngliche Akkumulation des Kapitals hat mit der Frage des Wissens der Kapitalbesitzer überhaupt gar nichts zu tun. Ja, bitte. Gut, das andere ist das schon, ich habe jetzt das Kapitalverhältnis genommen, weil es einfacher ist. Aber selbstverständlich, die Herrschaft im Staat, ne, wer König ist, wer dem Adel angehört, und die preußischen Junker waren typischerweise strohdumm und ungebildet,
hängt nicht am Wissen. Wissen ist ein Machtfaktor, das ist völlig richtig. Und die moderne kapitalistische Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass sie Wissen systematisch erschließt und als Machtquelle einsetzt. Ja, und die Überlegenheit der Europäer, der erfolgreiche Eroberungszug der Europäer und die Durchsetzung der auch neuen Formen europäischer Weltherrschaft haben damit in der Tat zu tun. Ja? Ja, aber auch dort muss man eben mitdenken, dass es eben institutionelle Verhältnisse gibt. Zum Beispiel im Fall von Herrn Ackermann die Existenz des modernen Notenbankgeldes und des modernen Kredits. Die hat der Ackermann nicht gefunden, sondern das sind reale Strukturen, die es ihm überhaupt erst möglich machen, sein spezifisches Wissen. Ich bestreite überhaupt nicht, dass Herr Ackermann intelligent und informiert ist und auch was weiß. Aber dass das der Grund ist, warum er eine solche Macht hat, das bestreite ich. Ja, natürlich. Natürlich ist das Wissen. Aber es ist ein Unterschied, ob ich eine Herrschaftsstruktur mir intelligent zunutze machen kann oder ob ich diese Herrschaftsstruktur konstituiere. Und genau diesen Unterschied hat diese Philosophie der Belle Époque nicht mehr machen können. Das ist der Punkt, gegen den ich polemisiere. Ja, natürlich, das Wissen spielt eine große Rolle. Also es ist ja nicht zufällig, dass die beiden sozusagen zukünftiger Führungsposition auflaufenden Konkurrenten der Großbritanniens, nämlich Deutschland und die USA, ganz intensiv sich um die Reorganisation der Wissensproduktion in Forschung und Lehre bemühen. Und die deutsche Universität da eben auch tatsächlich weltweit modellbildend wird und deswegen auch in der Wissenschaftsgeschichte des ausgehenden 19. Jahrhunderts eigentlich immer der Ort ist, wo man nachgucken muss, um die neuen Entwicklungen zu betrachten. So, jetzt will ich aber doch, also ich habe hier dann immer noch die Zitate, also die Bezüge auf Deppe und andere eingefügt, sodass Sie da auch beim Nachlesen sich orientieren können. Ich will jetzt dann übergehen nochmal zu Wilhelm Dilthey, der mir noch mal bedeutender geworden ist. Deswegen komme ich auf ihn zurück. Wilhelm Dilthey hat schon das Problem formuliert, dass es sozusagen in dieser Vielfalt von wissenschaftlichen Befunden, von Wissensbeständen, die jetzt systematisch konstruiert und erschlossen und auf Kohärenz bearbeitet werden, so etwas wie einen Druck des Mannigfaltigen. Das kennen Sie alle. Wenn Sie sozusagen zu irgendeinem Thema im Internet recherchieren, haben Sie erstmal ganz viele Treffer und müssen jetzt überlegen, wie kommen Sie von dort aus zu irgendwas sinnvoll. Ja, diese Forderung nach Einheit, sodass man tatsächlich zusammenfasst, und zwar jetzt nicht irgendwie sich was ausdenkt, was daneben dann steht, sondern etwas entwickelt, was in der Lage ist, diese unterschiedlichen Befunde, die man gefunden hat, zu einer Einheit zusammenzubringen, hat Rothacker, später der Lehrer übrigens von Jürgen Habermas und intensiv in den Nationalsozialismus verstrickt, dann später als Einheitsforderung des Idealismus der Freiheit zusammengefasst. Wenn man idealistisch, sozusagen bloß aus dem Denken heraus, Freiheit denken will, dann setzt das voraus, dass eben sich tatsächlich eine Persönlichkeit, ein Subjekt konstituiert, das in der Lage ist zu sagen, nicht nur zu sagen, wer bin ich und wenn ja, wie viele, sondern dass sich tatsächlich als Subjekt, als ein Subjekt konstituiert, handlungsfähig macht und eben fähig macht zur Zusammenfassung dieser
Vielfalt und hier jetzt dann entsprechende Schneisen des Handelns konstituiert. Dilthey wieder, die Aussonderung der Einzelwissenschaften der Gesellschaft, immerhin, das ist ihm bewusst, es gibt so etwas wie Einzelwissenschaften der Gesellschaft, vollzog sich demnach nicht durch einen Kunstgriff des theoretischen Verstandes, hat sich kein Theoretiker ausgedacht, das Leben selber, vollbrachte sie. Also dieser Gedanke, das Leben als das, wollen wir noch drauf, vom Denken Unhintergehbare, was letzten Endes dann auch nicht erklärbar ist. Aber es ist eben ein realer Prozess. Es ist nichts, was wir uns nur ausgedacht haben oder was jemand beabsichtigt hat, sondern es hat sich ergeben. Warum hat sich es ergeben? Als Ursache der Entstehung der Gesellschaftswissenschaften in ihrer Pluralität nennt er das Wegfallen aller Hemmungsapparate zwischen Staatsmacht und arbeitender Klasse. Das muss man, glaube ich, interpretieren. In dem Maße, wie die Arbeiter nicht mehr in Zünften oder Kooperationen organisiert sind und die Leibeigenen nicht mehr sozusagen ihrem jeweiligen Herren zugeordnet sind, also gewissermaßen dessen Gut, ne, dann ist der Staat hatte da nicht mit den Leibeigenen oder mit den Handwerksgesellen zu tun, sondern er hatte zu tun mit den Meistern, mit den Zünften und mit den Gutsherren etwa. Diese, und das ist, glaube ich, die Hemmungsapparate. Also, wenn da irgendwie Recht zu sprechen war, das war in Preußen noch bis zum Ende des Ersten Weltkriegs so, der Gutsherr war der oberste Richter. Der hatte zwar sich an den Rahmen der staatlichen Gesetze im Prinzip zu halten, aber wie er sich dran hielt und wie er das auslegte, bestimmte er selber. Und entsprechend, das kennen wir ja heute noch etwa aus den medizinischen Körperschaften, wenn es ein Problem gibt, wird das erstmal intern geregelt. Also auch offiziell, jetzt nicht nur informell. Und so auch die alten Zünfte. Die hatten ihre interne Regelungskompetenz. Insofern hat der Staat nicht unmittelbar auf die gesellschaftlichen Individuen zugegriffen. Man könnte sagen, auch die Frauen und Kinder, auf die hatte der Staat keinen unmittelbaren Zugriff. Was er auch heute noch nicht vollständig hat, auf die Frauen schon, auf die Kinder nicht ganz. Aber immerhin gibt es die Jugendfürsorge, die zwar theoretisch in jede Familie eingreifen kann, es aber nicht tut, auch weil sie dazu gar nicht die Mittel hat. Aber das sind so Beispiele, wo diese Hemmungsapparate, von denen Dilthey spricht, noch greifbar sind. Und mit dem modernen Staat und der modernen bürgerlichen Gesellschaft wird eben jedes menschliche Individuum als Subjekt, possessiv-individualistisch, als Warenhüter gefasst. Kinder sind noch nicht ganz so weit, aber dürfen ja schon in den Laden gehen und kaufen und dürfen von einem bestimmten Alter auch ihre Arbeitskraft verkaufen. Also da setzt sich schon was durch. Bei den Frauen hat es, wie ich schon sagte, noch eine ganze Weile gedauert, bis sie diesen Status erreichten. Aber diese wobei das Interessante ist, dass Dilthey das etatistisch als Verhältnis zur Staatsmacht interpretiert. Da wird gewissermaßen Dilthey's eigene Perspektive als Staatsbeamter, der aus der Perspektive des preußischen Staates denkt, deutlich erkennbar. Und nicht nur sozusagen strukturell hat sich das geändert, die ganzen Vermittlungsformen werden beseitigt. Das kann man übrigens etwa auch sehr plastisch im Kommunistischen Manifest nachlesen, wo die Verflüssigung der bisherigen traditionellen Herrschaftsformen sehr plastisch beschrieben wird, wie sie die kapitalistische Produktionsweise durchsetzt. Und gleichzeitig, das ist sozusagen die qualitative Seite, kommt die quantitative Seite hinzu. Es gibt ein rapides Anwachsen der Arbeitermassen in der modernen Industrie- und Verkehrswirtschaft. Also Dilthey, durchaus intelligent, fasst hier gewissermaßen zwei Seiten der Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise in modernen Gesellschaften als wichtig. Erstens, es ist eine Industriewirtschaft, das heißt, die moderne Industrie ergreift die Produktion. Und zweitens ist es eine Verkehrswirtschaft, das heißt, es wird weltweit das Produkt, werden die Produkte gehandelt und das heißt natürlich transportiert. Also die, wie soll man sagen, ich kenne das sozusagen aus Algerien, die Akteure der Modernisierung waren zunächst mal die Lastwagenfahrer, die eben ins letzte Dorf kamen und die Waren brachten und die sozusagen in Waren verwandelten Produkte mitnahmen. Ja, und Ähnliches lässt sich, glaube ich, weltweit konstatieren. Also insofern ist der Gesichtspunkt Verkehrswirtschaft, den Dilthey hier einbringt, durchaus Ausweis, dass er da ziemlich gut sieht. Und zugleich, hier kommt wieder die etatistische Perspektive deutlich zum Ausdruck, stellen sich die Arbeiter mehr und mehr gegen den Staat und, schrecklich, streben nach internationalem Zusammenhang. Also der Staat, den Dilthey im Kopf hat, ist der Nationalstaat. Der Nationalstaat soll ohne Hemmungsapparate über jeden seiner Bürger verfügen können. Und allein das Streben nach internationalem Zusammenhang, organisierten solchen ist gemeint, ist staatsfeindlich, weil nationalfeindlich. Dilthey unternimmt und macht das zum Programm der deutschen Geisteswissenschaften, die Sammlung vorhandener Weltanschauung. Es wird weltweit, werden gewissermaßen alle literarischen Dokumente, alle Quellen und Spuren darauf durchforstet, welche Weltanschauung denn in ihnen zum Ausdruck kommt. Und damit soll gewissermaßen die stoffliche Materialquelle zur Konstruktion einer neuen, wie Dilthey sagt, übergegensätzlichen Weltanschauung produziert werden. Also einer Weltanschauung, die in der Lage ist, die Konfrontation und Gegensätzlichkeit zwischen Proletariat und Bürgertum, zwischen Bürgertum und Adel, zwischen den unterschiedlichen Fraktionen des Bürgertums, zwischen den unterschiedlichen nationalen Ausprägungen zu überwinden. Wobei dieses sozusagen hegelianisierende Programm gewissermaßen empirisierend, ich will nicht sagen empiristisch, aufgeladen wird. Vor der Synthese tritt erstmal die Sammlung und Aufbereitung. Und wenn man dieses geleistet hat, so die programmatische Hoffnung, dann kann eine neue Synthese gelingen. Das ist die Aufgabe der Geisteswissenschaft. Bei Dilthey überwiegend, ja beides im Singular und im Plural. Und für sie gilt, damit sind wir wieder beim Gegenstandsverlust, doch ich verweise nochmal auf die Diskussion von eben, alles ist hier durch geistiges Tun entstanden. Sozusagen das nicht-geistige Tun wird ausgelöscht und es ist eine geistige Totalität. Die nicht-geistige Materialität, um mich mal so rum auszudrücken, wird aus dem Gegenstandsfeld gestrichen. Damit kann man sagen, gewinnen Spencer und Dilthey eine gespenstische Komplementarität. Also für Spencer gibt es nur Naturprozesse in der Geschichte. Zucht und Rassenwahl. Und für Dilthey gibt es nur geistige Prozesse in der Geschichte. Sämtliche sozusagen eigenständigen historischen Gesetzmäßigkeiten und Strukturen sind ausgeblendet. Und zwar bei beiden. Dilthey hat explizit eine rein individuelle Perspektive verfolgt. Ich stütze mich da auf die Analysen von Henning. Das habe ich jetzt nicht an jeder Stelle nachgewiesen. Man könnte sich ein einziges auf der Erde dahinschreitendes Individuum denken und dieses würde dann bei einer für die Entwicklung zureichenden Lebensdauer, also wenn es nur einen gäbe, müsste er eben ein paar tausend Jahre leben, na gut, würde er diese Funktion, also aus dem Kontext Kunst, Wissenschaft und Philosophie, aus sich entwickeln. Und der Geist ist sozusagen letztlich die Entfaltung eines individuellen Geistes. Da wir nicht tausende von Jahren leben, sondern wenn es hochkommt 100, dann muss das eben das Werk mehrerer Individuen sein. Und diese Individuen, das ist so die Vorstellung dahinter, Kant lässt grüßen, bilden so etwas wie eine Geisteswelt. In dieser Geisteswelt tritt Platon neben Hegel, Schleiermacher neben Aristoteles und so weiter und so fort. Und wir bewegen uns, indem wir diese Bücher aufschlagen und mit diesem, was dort aufgeschrieben wird, denken, ebenfalls in dieser Geisteswelt, aber sie hat was Gespenstisches, das hat, finde ich, Derrida mit Recht gesehen, bewegen wir uns dann auch. Dass das, was wir denken, auch etwas zu tun hat mit den materiellen Prozessen unserer Geschichte, und zwar jetzt nicht nur mit der naturalistischen Materialität, sondern auch mit der historischen Materialität, das ist dabei ausgelöscht. Dieser eigentümlich geistige Hintergrund wird von Dilthey mit dem Begriff des Lebens belegt. Man kann sagen, das Leben ist für Dilthey das Unverfügbare. Leben ist nur die Grundsatzsache, die den Ausgang der Philosophie bilden muss, oder hinter das Leben kann das Denken nicht zurückgehen. Was erfahren wir darüber, was dann damit wohl gemeint ist, mit diesem geistigen Leben, um einen anderen Begriff, der damit Konjunktur gewinnt, zu zitieren? Trieb, Gefühl, Leidenschaften, Volitionen, also Willensakte, sind das Zentrale in dem, was wir Leben nennen. Handlungsbedingungen und reales Handeln und Interagieren mit anderen kommt nicht vor. Faktizität der Rasse, da haben wir sie wieder, des Raumes, des Verhältnisses der Gewalten, wobei das jetzt nicht die Gewaltenteilung im Staat gemeint, sondern sozusagen brutaler der gesellschaftlichen Macht, Mächte, bilden überall die nie zu vergeistigende Grundlage. Das heißt, hier zeigt das Leben, wenn ich so sagen darf, seinen Pferdefuß. Das Leben ist zwar zu vergeistigen nach Möglichkeit, aber dies ist ein unabschließbarer Prozess, der sich an dieser Grundlage von Rasse, Raum und Gewalt festmacht. Also auch bei Dilthey ein historischer Pessimismus, um nicht zu sagen, letztlich Nihilismus. Dilthey hat damit, das ist, glaube ich, da müsste ich vielleicht noch hinzufügen, Begriffe wie Struktur, Totalität, Geistigkeit und Intuition als die weitere Debatte prägende Kategorien in die Debatte geworfen. Er vollzieht dabei eine explizit antimaterialistische Wendung der Kritik der historischen Vernunft, die er unternimmt. Kants Ding an sich beschränkt er auf die Naturwissenschaften, also nicht ganz so radikal wie die Neukantianer. In den Geisteswissenschaften dagegen ging es um Selbsterkenntnis. Das Dasein des Erlebens ist für Dilthey ununterschieden von dem, was in ihm für mich da ist. Ich und mein Erleben sind eines. Da kommt nichts dazwischen, das hat auch nichts Äußerliches, was von Bedeutung ist. Als Konsequenz ergibt sich ein, könnte sagen, strategischer Opportunismus auf nihilistischer Grundlage. Es gibt keine realen Probleme, es gibt keine nicht in diesen Prozess des Lebens einbegriffenen ethischen Maßstäbe, und das passt ganz gut zur zeitgenössischen aggressiven Politik. Das ist eben Ausdruck des überlegenen Lebens, da nähert sich Nietzsche auch, Entschuldigung, Dilthey auch durchaus Nietzsche. Schnitt, ich komme noch auf Ernst Mach, und dann muss ich sozusagen für heute dann zum Schluss kommen, der auf durchaus hohem Niveau ebenfalls diese Probleme von Gegenstandsverlust und Nihilismus behandelt hat. Auf hohem Niveau deswegen, weil er praktizierender, forschender und auch erfolgreicher Physiker gewesen ist. Sie kennen alle noch den Maßstab für die Schallgeschwindigkeit, Mach. Ja, das ist nach ihm benannt, weil er eben in der Physik so wichtig durchaus war. Und der hat schon eine, wenn man so will, philosophisch motivierte Kritik des Newtonianismus formuliert. Ich zitiere aus Wikipedia: Statt nun einen bewegten Körper K auf den Raum, auf ein Koordinatensystem zu beziehen, wollen wir direkt sein Verhalten zu den Körpern des Weltraums betrachten, durch welches jenes Koordinatensystem allein bestimmt werden kann. Damit ist schon da in der Tat ein Grundausgangspunkt der Fragestellung von Einsteins Relativitätstheorie benannt. An die Stelle einer absoluten, in dem Fall Zeitmessung, tritt eine relative Zeitmessung. Hier ist jetzt der Raum, bei Einstein wird es dann die Zeit. Voneinander sehr entfernte Körper, welche in Bezug auf andere ferne festliegende Körper sich mit konstanter Richtung und Geschwindigkeit bewegen, ändern ihre gegenseitige Entfernung der Zeit proportional. Die eben angestellten Betrachtungen zeigen, dass wir nicht nötig haben, das Trägheitsgesetz auf einen besonderen, absoluten Raum zu beziehen. Also die philosophische Voraussetzung, die Newton selbstverständlich gemacht hat und die Kant rekonstruiert hat, dass eine Bedingung der Möglichkeit der newtonschen Physik eine Vorstellung von absolutem Raum als Form der Anschauung, wie Kant das dann rekonstruiert ist, die fällt. Das ist ein philosophisch durchaus relevanter Punkt, der von Mach allerdings jetzt nicht als Instrument der Erkenntnis der Exzentrizität der Wirklichkeit, dass Wirklichkeit nicht auf uns als Menschen und als erkennende Subjekte bezogen ist, begriffen wird, sondern tatsächlich subjektivierend interpretiert wird. Vielmehr erkennen wir, dass sowohl jene Massen, welche nach der gewöhnlichen Ausdrucksweise Kräfte aufeinander ausüben, als auch jene, welche keine ausüben, zueinander in ganz gleichartigen Beschleunigungsbeziehungen stehen. Und zwar kann man alle Massen als untereinander in Beziehung stehend betrachten. Wenngleich auch ich erwarte, dass astronomische Beobachtungen zunächst nur sehr unscheinbare Korrektionen notwendig machen werden, so halte ich es doch für möglich, dass der Trägheitssatz in seiner einfachen newtonschen Form für uns Menschen nur örtliche und zeitliche Bedeutung hat. Also dieser Gedanke des absoluten Raumes als sozusagen letzte Gegenständlichkeit wird hier durchaus triftig im Sinne des Übergangs zur modernen Physik, wenn man das so nennen darf, also der Einstein-Planck'schen Physik, kritisiert. Mach begreift sich als Positivist oder auch wieder aus Wikipedia seine Definition des Positivismus. Die Quelle aller menschlichen Erkenntnis ist das Gegebene. Gegeben ist nur eine Mannigfaltigkeit von Sinneseindrücken oder Empfindungen. Nicht gegeben ist alles, was zusätzlich zu den Inhalten der sinnlichen Wahrnehmung die Welt konstituiert. Die Unterscheidung zwischen Ich und Welt ist daher sinnlos. Auch hier wieder der Gegenstandsverlust. Es gibt keine metaphysische Erkenntnis über außersinnliche Realität. Genau hier liegt sozusagen der Knackpunkt. Alles das, was nicht unmittelbare Erkenntnis des Gegebenen ist, wird zur metaphysischen Erkenntnis außersinnlicher Realität erklärt. Das ist aber keineswegs sozusagen die einzige Art und Weise, wie man das angehen kann. Also etwa die Marx'sche Analyse der Wertform. Ist ja nicht eine Behauptung, dass empirisch so etwas so stattfindet, sondern eine Behauptung, dass wenn man dieses als Voraussetzung annimmt, man das empirische Geschehen des Austausches erklären kann. Es ist also ein theoretisches Konstrukt, wobei nach Marx'scher Auffassung das ein theoretisches Rekonstrukt ist, also eine reale Struktur. Rekonstruiert. Aber solche reale Strukturen werden eben von diesem Positivismus ausgeschlossen. Das ist für diesen Positivismus bereits Metaphysik. Und genau darin liegt der Gegenstandsverlust, der nicht dadurch zu korrigieren ist, dass man jetzt die Metaphysik repristiniert, sondern dass man das Verhältnis von Erkenntnis und Wirklichkeit neu fasst. Ich will ihn noch in Erinnerung rufen, auch wieder mit Wikipedia, weil das in diesen Punkten durchaus auch nach meiner Kenntnis, also ich kenne das nicht nur aus Wikipedia, treffend zusammengefasst ist. Lenin hat dann gesehen, dass das in der Tat für eine reale Politik der Veränderung der Wirklichkeit, die nicht bloß dies und das verändern will, sondern tatsächlich grundlegende Mechanismen transformieren will, das ausbedeutet. Wenn es diese Mechanismen gar nicht gibt, wenn es keine realen Strukturen gibt, kann man sie auch nicht verändern. Dann kann man nur dies und das ändern. Und ich habe ja schon gesagt, selbst das Improvement, die Verbesserung, ist dann ganz relativ. Bei dem einen sind Uhl, dem anderen sind Nachtigall. Für den einen ist es dann besser, für den anderen ist es schlechter, wie man das dann insgesamt bilanzieren will. Steht dahin, kann man vielleicht eine Cost-Benefit-Analysis machen, aber wie man weiß, ist das ein schwieriges und inkonklusives Geschäft. Deswegen denke ich, und man muss sich klar machen, Lenins Einwände sind gewissermaßen die Einwände eines politischen Praktikers. Die philosophische Artikulation ist nicht wirklich dem Stand der Elaboration der philosophischen Argumente in seiner Zeit angemessen. Daraufhin haben sich die Philosophen dann immer zurückgezogen und gesagt, ah, das ist doch jemand, der ist philosophisch ganz ungebildet und hat das überhaupt nicht verstanden. Das stimmt nicht. Aber die Elaboration ist in der Tat zu leisten. Und die hat Lenin noch nicht geleistet. Aber er trifft in einem nicht elaborierten Argument einen zentralen, denke ich schon, Mangel der elaborierten Argumentation. Ist also ein Beispiel dafür, was ich nennen würde in der radikalen Philosophie, dass eben nicht die elaboriertere Argumentation immer die triftigere ist. Das haben Sie alle schon erlebt, wenn Sie jemanden hier dozieren hören, der in der Lage ist, ganz elaboriert über irgendwas zu reden, aber Sie haben das Gefühl, der weiß überhaupt nicht, von was er redet. Der redet völlig an dem wirklichen Problem, das Sie aus irgendeinem anderen Zusammenhang kennen, vorbei. Und trotzdem hat er sozusagen erstmal die Elaborationshoheit. Diese ist aber sozusagen kognitiv betrachtet nicht die ganze Geschichte. Sie ist aber wichtig. Also einfach nur zu sagen, Lenin hat recht, vergessen wir Mach und Avenarius und basteln dann aus Lenin eine Alternativphilosophie, wie das dann ja leider gemacht worden ist, das ist ein Missverständnis. Man könnte fast sagen, ein Kategorienfehler. Aber jetzt nochmal den
dem Lenin, sie betrieben. Mach war mit Viktor Adler, einem der Führer der österreichischen Sozialdemokratie, befreundet. Eine immer raffiniertere Verfälschung des Marxismus. Das ist dann eher auf Bogdanow, Lenins Widersacher innerhalb der bolschewistischen Partei, gemünzt. Immer raffiniertere Unterschiebungen von antimaterialistischen Lehren unter den Marxismus. Das kennzeichnet den modernen Revisionismus sowohl in der politischen Ökonomie als auch in Fragen der Taktik und in der Philosophie überhaupt. Interessante Zusammenstellung, ne? Politische Ökonomie, Taktik und Philosophie. Wo Lenin also erkennen lässt, dass es hier Unterschiedlichkeiten zwischen wissenschaftlicher Untersuchung, politischer Deliberation und Philosophie gibt. Die ganze Schule von Mach und Avenarius marschiert zum Idealismus. Das Marschieren lässt wieder die militärische Metaphor grüßen, aber Idealismus wird hier eben als Verlust der eigenständigen Materialität und Widersprüchlichkeit der wirklichen Gegenstände interpretiert, was eine spezifische Interpretation ist. Unsere Machisten stecken alle tief im Idealismus. Man kann nicht umhin, und das ist jetzt das Interessante, hinter der erkenntnistheoretischen Scholastik des Empirokritizismus den Parteienkampf in der Philosophie zu sehen. Ein Kampf, der in letzter Instanz die Tendenzen und die Ideologie der feindlichen Klassen der modernen Gesellschaft zum Ausdruck bringt. Das wird dann noch spezifiziert, dass es eben Handlangerdienste seien und dass der Materialismus überhaupt und der historische Materialismus dagegen verteidigt werden müsse und überhaupt der philosophische Idealismus ein Weg zum Pfaffentum sei. Damit hat Lenin gewissermaßen seine Intuition artikuliert. Das Buch ist schon interessant, es ist nicht so, dass da keine Argumente drin sind. Aber also, ich empfehle das auch durchaus zu lesen und Louis Althusser hat dazu auch eine interessante Rekonstruktion unternommen, also das ist machbar. Ne, weil es unter Philosophen gibt, es ist immer noch guter Ton, das ist eben philosophisch nichts. Das ist nicht wahr. Aber dass das an philosophischer Elaboration erheblich hinterherhinkt, selbst hinter Bogdanow, der selber ein großer Vereinfacher ist, das ist leider auch wahr. Und das ist vielleicht für das Verhältnis von Philosophie, Politik und Wissenschaft ein letzter Punkt, dieses festzuhalten und zu sagen, diese Aufgabe muss angegangen werden. Damit schließe ich für heute. Ja, gibt es.
Also, weil Sie vorhin die Struktur so gesagt haben, der Strukturalismus ist halt schon eine Verbindung.
Ja. Ich weiß, bin da mal nachgegangen. Es gibt eine Verbindung. Ich könnte ihn jetzt nicht aus dem Kopf nennen. Aber ich glaube, die Verbindung läuft über Dissocier.
Über die Strukturalismus, also über
die Linguistik. Vater,